Folge 180 unseres Medizin-Podcasts Hörgang. Mein Name ist Martin Burger und ich bin heute zu Gast in einem ganz besonderen Haus in der Alser Vorstadt, das Billroth-Haus in der Frankgasse. Ich bin vom alten AKH herübergekommen, so wie schon vor 130 Jahren die Gründungsmitglieder des Vereins, der hier seinen Sitz hat. Das ist die Gesellschaft der Ärzte in Wien.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Das Billroth-Haus ist ein zweigeschossiger Bau, von außen eher unscheinbar, aber wenn ich dann durch das Foyer gehe und die Stiegen hinauf, fühlt man sich, als wäre man in einem Palais aus der Ringstraßenzeit. Tatsächlich hat hier aber niemand gewohnt. Das Billroth-Haus war und ist im Grunde ein Debattierclub der Ärzte. Hier wurde und wird gelehrt, studiert, viel gelesen und disputiert. Die zentrale Persönlichkeit der Wiener Medizin im ausgehenden 19. Jahrhundert war Theodor Billroth. Ohne ihn würde es dieses Haus nicht geben und es ist auch nach ihm benannt worden. Welche Besonderheiten die Baugeschichte aufweist und welche Schätze sich in diesen Mauern verbergen, dazu wissen die beiden Herren mehr, die ich hier treffe. Der Historiker Dr. Hermann Zeitelhofer, verantwortlich für Bibliothek und Archiv.
Grüß Sie.
Und der Verwaltungsdirektor des Hauses, Magister Gerald Thalhammer. Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott.
Herr Zeitelhofer, aus Sicht des Historikers, war der deutsche Theodor Billroth ein Glücksfall für die Wiener Medizin?
Ja, natürlich, das muss man sicher so sagen. Theodor Billroth ist absoluter Glücksfall für die Geschichte der Wiener Medizin, weil er natürlich zunächst einmal seine medizinische Bedeutung als sicher größter Chirurg des 19. Jahrhunderts, der ganz massive Innovationen in die Chirurgie einführt. Und das macht er während seiner ca. 27-jährigen Amtszeit als Chef der Universitätsklinik für Chirurgie in Wien. Er ist Preuße, er kommt aus der Ostseeinsel Rügen, ist zunächst dann seine erste Professur hatte in der Schweiz in Zürich 1860. Und da wird ja sozusagen sein Talent schon erkannt und über die Grenzen hinaus. Und die Wiener Medizin, die ja schon im Aufstieg begriffen ist, unter Karl Rokitansky und Josef Škoda, das international einen sehr guten Ruf genießt schon, wird auch auf den jungen Billroth in der Schweiz aufmerksam und holt ihn nach Wien. Und hier bekommt er die Professur und hier macht er seine großen medizinhistorisch bedeutenden Arbeiten, wie die erste, was auch heuer 150 Jahre her ist, die erste Entfernung eines Kehlkopfes, 1873, und vor allem 1881 die erste Magenresektion, die erste erfolgreiche. Es hat ja da schon in Europa in der Zeit einige Versuche gegeben, einen Tumor aus dem Magen zu entfernen. In allen Fällen verstarb der Patient, die Patientin am selben Tag. Bei Theodor Billroth überlebt sie 4 Monate. Das ist wirklich eine Großleistung und die entsprechenden chirurgischen Methoden sind bis heute nach Billroth benannt und werden auch teilweise heute sind sie noch in Verwendung in der Chirurgie. Seine medizinische Bedeutung ist also gewaltig. Für die Gesellschaft der Ärzte ist er darüber hinaus auch deswegen sehr bedeutend, weil er die letzten 6 Lebensjahre Präsident dieses Vereins, dieser wissenschaftlichen Vereinigung ist. Und während seiner Amtszeit wird eben die Idee, die schon länger kursiert, dass der Verein ein eigenes Vereinshaus haben sollte, in die Tat umgesetzt.
Das heißt, Billroth wurde in die Wiener medizinischen Kreise eingeführt. Wo hat man sich damals getroffen, als es das Billroth-Haus noch nicht gegeben hat?
Ja, der Verein, das muss man vielleicht sagen, die Gesellschaft der Ärzte in Wien ist ja die älteste und traditionsreichste medizinische Gesellschaft Österreichs. Und die wurde schon 1837 gegründet. Das ist extrem früh. Das ist in der Metternich-Zeit, in einer Zeit, wo keine Vereine gegründet werden können normalerweise. Im Gegenteil, wo eigentlich die meisten verboten sind aus politischen Gründen. Aber die Wiener Ärzte schaffen es in einem jahrelangen Kampf sozusagen, die Regierung zu überzeugen. Anlass ist die Cholera-Epidemie 1831, aber 1837 ist es soweit, dass sie offiziell einen medizinischen, wissenschaftlichen Debattierclub eigentlich starten dürfen. Und die erste Sitzung ist in der Aula der Alten Universität Wien. Das heißt, Alte Universität, das ist im ersten Bezirk Ignaz-Zeppel-Platz Nummer 2, wo heute die Akademie der Wissenschaft drinnen ist. Und dann die ersten 20 Jahre nach Gründung dieses Vereins übersiedelt dieser sehr häufig, nämlich insgesamt 5-mal in den 20 Jahren, alles immer innerhalb des ersten Bezirks und sucht sozusagen. Also das Problem dahinter ist ja nicht so sehr am Anfang die Mitgliederzahl, die zunächst eher gering ist, aber dann laufend steigt, sondern ein wichtiges Ziel ist ja eine Spezialbibliothek für medizinische Literatur aufzubauen und die wird von Jahr zu Jahr größer und darum muss man eben die Räumlichkeiten eben immer wieder wechseln. Sie mitten einige Jahre im Haus des Domkapitelgebäudes direkt gegenüber dem Stephansdom sich ein. Sie sind einige Jahre in einem Haus in der Deinfallstraße. Und dann ab 1857, also 20 Jahre nach Gründung des Vereins, sind sie im Erdgeschoss, das Gebäude heißt Neu-Aula der alten Universität, Ignaz-Zeppel-Platz Nummer 2. Das ist eigentlich das Gebäude, wo der Verein auch gegründet wurde. Dort sind sie dann ansässig von 1857 bis zur Eröffnung des eigenen Vereinshauses. Und da gibt es eben auch ein berühmtes Bildrot-Zitat 1890, also eigentlich in dem Jahr, wo die entscheidenden Ideen dann also sozusagen Richtung Realisierung kommen, dass man jetzt eigenes Vereinshaus braucht. Bildrot äußert sich einmal, dass es eine unwürdige Situation dort ist. Die Mitgliederzahl ist gewachsen, die stehen bei Versammlungen schon draußen im Korridor. Das ist unwürdig für so einen prestigeträchtigen und renommierten Verein.
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Schleifung der Stadtmauern hat sich das Stadtbild Wiens ja massiv gewandelt. In welchem Umfeld wurde das Billroth-Haus damals errichtet?
Die Veränderung des Stadtbildes hat auf die Errichtung des Billroth-Hauses insofern einen gewaltigen Einfluss, weil hier heraus in der sogenannten Alser Vorstadt das nie kein unverbautes Gebiet war. Es bestand ein sehr großes Gebäude, der sogenannte Rote Hof, der eben ungefähr bis zum Frankplatz gegangen ist und weit nach hinten bis wo heute gibt es eine roten Hausstraße. Und dieses große, ich glaube, Wirtschaftsgebäude wird dann eben niedergerissen und dann wird das gesamte Areal neu parzelliert und vom Stadterweiterungsfonds eben, da entstehen dann auch dadurch neue Gassen dazwischen, wie die Frankgasse eben, wo schlussendlich das Gebäude ansässig ist. Also es wird frisch parzelliert und durch diese Umbauten hier wird das eben erst ermöglicht, dass da neue Parzellen entstehen und die Gesellschaft der Ärzte in Wien entscheidet sich eben dann für diese eine Parzelle, dass die angekauft wird.
Was weiß man über die frühe Zeit des Billroth-Hauses und die Zeit unmittelbar davor? Wie kam der Bau letztlich zustande?
Naja, also eben wie der Dr. Zeitelhofer gesagt hat, 1890 wurde eben der Grund in der Frankgasse eben vom Stadterhaltungsfonds gekauft. Und dann begann eben eine Ausschreibung. Fünf Architekten haben da eben ihre Entwürfe quasi eingeschickt und man hat sie eben dann für das Konzept von Architekt Richter, eben Ludwig Richter, entschieden. Es gab da offenbar, also es gibt ein Aktionskomitee, das wurde dann von Billroth auch gekürzt, weil ihm ging da zu wenig voran. Und da gab es einen Katalog mit ein paar Punkten, die wesentlich waren, was das Haus unbedingt beinhalten sollte. Und unter anderem eben einen großen und kleinen Festsaal. Der kleine Festsaal ist wirklich sehr klein ausgefallen. Das ist das heutige Verwaltungsratszimmer mit 50 Quadratmeter circa. Und natürlich eine Bibliothek, eine neue Stätte für die vielen Bücher und Büchersammlungen, die man im Laufe der Jahrzehnte eben angesammelt hat. Und das Ganze sollte aus bestem Material sein. Ja, das war eben der Wunsch. Und gleichzeitig soll es, zumindest wird so übermittelt, von außen soll es unscheinbar wirken, das Haus. Und wenn man reinkommt, einen gewissen Wow-Effekt erzeugen. Ja. Und das ist, glaube ich, vor allem mit dem Entwurf von Ludwig Richter sehr gut gelungen. Wenn man sich die anderen Entwürfe anschaut, die waren durchaus opulenter.
Warum wurde, salopp gesagt, kein Protzbau hingestellt, sondern eine äußerlich zumindest schlichte Form gewählt? Traf das den Zeitgeist oder den Geschmack der Ärzte?
So ganz generell kann ich das jetzt nicht zusammenfassen, aber der eine Vorschlag von Friedrich Schrachner hätte einen großen Festsaal mit einem riesen Kuppel, bedeutet mit Logen auf vielen Ebenen. So wie, das war dem Vorstand bzw. diesem Baukomitee, das auf 4 Professoren reduziert wurde, die dann schließlich effizient umgesetzt haben, Monat für Monat die Fortschritte, dass der Bau realisiert werden konnte. Das war ihnen zu opulent und auch zu teuer. Die meisten dieser 5 Architekten, die Vorschläge eingereicht haben, also konkret 4, haben ja auch einen Kostenvoranschlag mit eingereicht. Das war ihnen zu teuer, aber die einzelnen Vorschläge haben ja teilweise auch andere Ideen vorgebracht, die dann konkret Billroth zum Beispiel und ein paar wenigen anderen nicht gefallen haben. 2 der 5 Einreichungen haben ja eben, um die Kostenfrage irgendwie abzumildern, den Plan geäußert, es sollte im Erdgeschoss ein Gasthaus oder ein Café eingerichtet werden. Da würden nämlich an den Verein Einnahmen reinkommen und das hat dezidiert dem Vorstand, also das ist schriftlich vorhanden, nicht gefallen. Sie wollten wirklich, es war ein wissenschaftlicher Debattierclub, der nur Mediziner haben wollte und nur medizinische Debatten und Mediziner als Gäste.
Diese ganz extreme Form der Exklusivität, die würde man heute ja wohl nicht mehr anstreben, oder?
Man muss sagen, dass sich der Verein sehr lange als sehr exklusiv verstanden hat. Das merkt man auch. Vor allem in der Zeit vor Eröffnung des Hauses gab es ja eine Selbstbeschränkung der Mitgliederzahl, um den Kreis klein zu halten. Die Anträge, man musste von mindestens 2 Mitgliedern sozusagen brieflich vorgeschlagen werden. Also man hat die Exklusivität sehr betont. Nach Eröffnung des Hauses war diese Begrenzung der Mitgliederzahl sofort weg, weil man gemerkt hat, viele Mitglieder bedeuten mehr Mitgliedsbeiträge und man kann das Geld jetzt brauchen, um so ein exklusives Haus zu erhalten. Aber in einer anderen Hinsicht war die Abgeschlossenheit und die Exklusivität da. Also eigentlich bis in die 1990er Jahre hat man sich als Ärztehaus verstanden, wo es immer wieder Äußerungen gibt, wir wollen das nicht öffnen für Tourismus oder irgendwas, das ist für Ärzte. Erst in den 1990er Jahren, da muss sich der Verein aus mehreren Gründen ziemlich umstrukturieren, um erfolgreich überleben zu können. Da öffnet man sich auch. Also das soll jetzt nicht negativ klingen, aber dann sieht man eigentlich, man kann die Qualität des Hauses, die Schönheit des Hauses wirklich nützen. Man kommt mit den Mitgliedsbeiträgen ja überhaupt nicht mehr durch. Man kann beginnen, diese wertvollen Räume zu vermieten für Veranstaltungen. Zunächst auch nur für medizinische Veranstaltungen, aber das ist eine große Nachfrage da. Und so geht die Öffnung, aber bis heute wirkt das nach, weil ich mache hier regelmäßig Führungen und mich sprechen Leute an, die sagen, ich wohne hier in diesem Bezirk seit 40 Jahren, ich habe den Festsaal noch nie gesehen. Und das ist ja schon erstaunlich, aber das ist damit zu erklären, weil er erst gute 20 Jahre zugänglich ist für Leute von außen.
Naja, und auch wohl, weil das Haus von außen so unscheinbar wirkt, was ja beabsichtigt war.
Von außen, genau.
Das heißt immer, Billroth habe den Bau vorangetrieben. Was ist davon heute noch belegbar?
Es gibt ja über 300 Briefe von dir, der Billroth sind erhalten. Und es gibt ein paar wenige davon, die sich mit dem Hausbau beschäftigen. Was ihm ganz wichtig war und wo er sich persönlich engagiert hat, war die Gestaltung des Vortragssaales, des zentralen Raumes. Sie müssen sich ja vorstellen, dieser Festsaal hier sieht aus wie ein Theater des 19. Jahrhunderts. Aber er ist rein nur dafür gedacht, um medizinische Vorträge zu präsentieren. Und Mediziner haben ein paar Besonderheiten. Also das auffälligste und erste Besonderheit von Medizinern ist, dass es häufig Notfälle gibt und sie kommen leicht zu spät zu einer Veranstaltung oder müssen plötzlich weg. Und Billroth war es sehr wichtig, dass das möglich ist, ohne die Vorträge zu zerstören. So muss man den Festsaal eben, deswegen wurde er so konzipiert, dass es einen Gang rum um den Festsaal gibt und Billroth hat sich gewünscht, bei jeder zweiten Sitzerei einen Ausgang, eine Tür, damit man eben von allen Richtungen den Festsaal verlassen kann. Jetzt ist es nicht perfekt umgesetzt werden, aber es gibt insgesamt 21 Flügeltüren und den Festsaal, der 300 Personen umfasst. Für Sitzgelegenheiten gibt es circa. Also das ist doch ziemlich gut umgesetzt.
Und viel von der Ausstattung ist ja noch im Original erhalten und in Benutzung.
Das ist alles originalhaft.
Ne? Seit 2008 unter Denkmalschutz.
Der Festsaal gilt als Prunkstück des Hauses. Was waren seine Vorbilder?
Also in einzelnen Details findet man natürlich immer wieder Vorbilder. Also eine Kunsthistorikerin hier, die eine Masterarbeit über die Gestaltung des Hauses geschrieben hat. Die Anordnung der Sitzreihen im Festsaal ist ein bisschen abgekupfert von der Anordnung im Parlament und so. Aber so in dieser Gestaltung ist das einzigartig. Und das Einzige, was eigentlich nicht original dran ist, ist die Präsentierbühne vorne, die Vortrags. Und das ist ja aber ganz logisch, weil die Präsentationstechniken haben sich eben seitdem gewaltig geändert. Man braucht heute keine schwarzen Tafeln mehr, wo man mit Kreide schreibt. Aber sonst ist also die Bestuhlung des Raumes ist tatsächlich bis hin zu den Textilbezügen original. Wir haben nämlich in den letzten Jahren begonnen, Restaurierungen zu machen, also 6 Sitzreihen wurden restauriert und die Restauratorin konnte das erkennen, wenn sie die Nägel rauszieht, gibt es keine anderen Nägellöcher und das heißt, bei den anderen ist das, der Textilbezug noch immer original 1893.
Und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem, was ich ursprünglich gesagt habe, aus besten Materialien. Natürlich, ja. Die Bestuhlung ist auch von der Firma Tonitz.
Also genau, eine Sonderanfertigung der Firma Tonitz.
Die Eröffnung des Hauses im Jahr 1893, was ist davon eigentlich noch bekannt? Ist da irgendetwas Bemerkenswertes vorgefallen? Es muss ja ein wichtiger, ein großer Moment gewesen sein für das Präsidium, für die Mitglieder, weil man endlich das erreicht hat, wovon man lange geträumt hat, nämlich unter sich zu sein.
Also Billroth hat sie zumindest den Festakt mit den Worten "Nun sind wir in unserem eigenen Hause" quasi eröffnet. Und ich glaube, du kannst ein bisschen mehr dazu sagen, ja, wer quasi an VIPs, wie man heute sagen würde, quasi anwesend war.
Es waren einige adelige Herren hier, Baron Gudenus, es waren natürlich bedeutende Mediziner hier. Eine schöne Geschichte ist der Einladungsbrief, der eigentlich private Brief von Theodor Billroth an seinen Freund, den Komponisten Johannes Brahms, zur Eröffnungsfeierlichkeit, weil da die Anekdote eben vorkommt. Erstens beschreibt Billroth das in sehr bescheidenen Worten. Unser Haus ist jetzt fertig. Ich glaube, es ist recht schön geworden. Du bist herzlich eingeladen zur Eröffnungssitzung am 27. Oktober 1893. Aber du bist kein Mediziner, du darfst nicht unten sitzen, sondern auf der Galerie. Also wenn das wahr ist, dann hat es damals sehr strenge Bestimmungen gegeben.
Wir haben über den Festsaal gesprochen. Wenn wir uns das übrige Haus anschauen, welche Veränderungen gab es da in den letzten Jahrzehnten?
Also prinzipiell, wie der Kollege schon gesagt hat, hat dieses Haus eben, hat sich die Substanz nicht verändert. Natürlich gab es in den letzten 20 Jahren zumindest, davor natürlich auch große Sanierungsprojekte bzw. Umbauprojekte. Aber in den letzten 20 Jahren, da fehlt mir natürlich zum Beispiel der Einbau eines Aufzuges ein oder die Neugestaltung der Sanitäreinrichtungen. Das betrifft halt die Elemente im Haus, die nicht unter dem Denkmalschutz stehen. Und sonst hat man wirklich alles so belassen, also und hat sie nur durch moderne Technik ergänzt. Und das, glaube ich, spricht sehr für das Haus. Und aktuell im Sommer haben wir jetzt zum Beispiel eine sehr aktuelle Sanierungsarbeit im Haus gehabt, nämlich die Kastenfenster und die doppelflügeligen Türen im Erdgeschoss wurden saniert. Eben auch in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich sehr sehen lassen. Ja.
Jetzt haben Sie eine Sache nicht erwähnt. Man erzählt sich nämlich, dass Teile des Hauses der Originalausstattung verschwunden sind. Welche Teile sind das?
Im Eröffnungsjahr wurden auch, und das wurde dann sogar wurde extern finanziert, weil der Bau des Hauses wurde zum allergrößten Teil ja durch Spenden der Mitglieder, ein wenig auch durch externe Spenden, aber größtenteils durch Spender, Mitglieder und auch zum Beispiel Privatgeld von Theodor Billroth selbst, ermöglicht. Aber im Eröffnungsjahr ist dann auch die Entscheidung gefallen, sozusagen außen auf die Fassade vier große, jeweils 2 Meter hohe weiße Statuen anzubringen, Attika-Figuren, die alle symbolisch irgendwie die Bedeutung der Heilkunst, der Medizin darstellen sollen. Also der Gott Apollo, der griechische Gott Apollo, als einer der Gottheiten der Medizin, Aesculap, als sein Sohn, der viel spezieller für Medizin und Heilkunst steht, Minerva als Göttin des Wissens und Hygieia. Und diese Figuren wurden geschaffen und die Finanzierung erfolgte tatsächlich durch das damalige Kultus- und Unterrichtsministerium. Und die sind eben am Dach angebracht worden. Es gibt auch zum Beispiel fotografische Aufnahmen dieser Außenfassade mit diesen Figuren aus der Zwischenkriegszeit noch. Und dann ist eben der Zweite Weltkrieg gekommen und das Jahr 1944 war so ein Jahr, das betrifft ja nicht nur dieses Haus, sondern sehr viele Gebäude, wo große Angst geherrscht hat, logischerweise vor möglichen Bombentreffern. Ich glaube, einen Punkt, den haben wir noch gar nicht besprochen, sehr bedeutend ist ja auch die große medizinische Bibliothek im Haus. Da wo ist die Entscheidung gefallen, die Bücher müssen in Sicherheit gebracht werden und aufs Land. Die kamen in das kleine Dorf Beigarten im nördlichen Weinviertel in einem Stadel 1944, um sie in Sicherheit zu bringen. Aber dann hat man speziell hier im Haus auch daran gedacht, die 4 Attika-Figuren herunterzunehmen und auch aufs Land zu bringen. Sie sind nicht so weit weggekommen, sondern nur in ein Depot des Staates, das später der Bund übernommen hat, nach Mauerbach. Also ganz an der Stadtgrenze Wiens gelagert wurden. Und während die vielen Bücher schon ab dem September 1945 aus dem nördlichen Weinviertel wieder zurückgekommen sind und tatsächlich der allergrößte Teil zurückgekommen ist, wurden die Figuren sozusagen nie wieder gefunden. Die wurden von Anfang an offenbar nicht gefunden und über die Jahrzehnte nicht. Es gab mehrere große Suchaktionen. Noch im Jahr 1991 gab es mit Hilfe der Österreichischen Tageszeitung einen großen Aufruf an die Bevölkerung, in dem um Hinweise gebeten wurde, wo diese Figuren sein könnten. Es gab sehr viele Antworten, aber keine zutreffende. Die Figuren gelten bis heute als verschollen. Also dadurch ist von außen der Eindruck dieses Hauses hat sich noch weiter reduziert.
Sie haben vorher eine Kunsthistorikerin erwähnt. Wenn wir jetzt einen Architekturführer verfassen würden, wie würden wir das Billeroth-Haus beschreiben?
Der Ludwig Richter als Architekt, der schließlich die Ausschreibung gewonnen hat, ist, würde ich sagen, neoklassischer Stil. Aber doch, eben wie wir angedeutet haben, ist jetzt nicht der nicht zu monumental, also schon Richtung repräsentativ luxuriös, aber nicht monumental.
Und wenn Sie einen Beitrag in einem, sagen wir mal, touristisch populären Stadtführer schreiben müssten, welche Schätze würden Sie anführen, die man hier zu sehen bekommt?
Ja, der Festsaal ist ganz sicher das unbekannte Juwel, aber es gibt noch mehr. Ja.
Das ist definitiv der beeindruckendste Raum, also den wollen alle sehen, wenn sie ins Billuth-Haus kommen. Und ist eben 19 Büsten gibt es eben entlang der Decke. Und ja, ansonsten, da müssen wir aber du jetzt aushelfen, Hermann, das kann ich nicht zu 100% richtig wiedergeben, aber es gab einmal eine Schätzung. Genau, und da wurde quasi das Haus einmal auf, also der Wert des Hauses geschätzt und natürlich dann auch das, ja, alles, was eben an Inhalten gibt. Und meiner Information nach wurde quasi die Büchersammlung, also gibt ja allein im Haus 100.000 gebundene Zeitschriften, wurde als wertvoller eingeschätzt als die Immobilie.
Der Hintergrund ist ja der, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ändert sich alles gewaltig. Zunächst einmal, die Führung tritt zurück. Die jüdischen Mitglieder werden Schritt für Schritt sehr schnell im Jahr 1938 ausgeschlossen. Man muss dazu sagen, dass damit die Mitgliederzahl von jener 38 ca. 850 auf 350 im September sinkt. Das heißt, eine große Mehrheit eigentlich der Mitglieder wird als jüdisch eingestuft und muss zunächst den Verein verlassen und später auch die bekannte Geschichte, das Land, oder wird deportiert und ermordet. Also bis September, ab im Oktober wird schließlich der Verein überhaupt aufgelöst. Als unabhängiger Verein, das ist den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Und da kursieren ja Pläne, was macht man mit dem Haus, mit der Bibliothek. Und die Bibliothek, da gab es schon Pläne, die abzutransportieren und zu verteilen auf andere Bibliotheken. Aber es wurde dann eine Vermögensschätzung durchgeführt oder eine Wertschätzung, einen Versicherungswert eigentlich. Und da kommt raus, dass die Bücher, die Bibliothek den 2,5-fachen Wert des Hauses haben. Und das ist eine gewaltige Sache. Und das ist dann auch das Argument, dass die Bibliothek erhalten bleibt, nur anderen Zwecken dienen soll. Und also man muss einfach wissen, dass die Bibliothek auch zahlreiche wirklich sehr alte Bücher aus dem 16. Jahrhundert besitzt. Paracelsus und solche Sachen, Vesalius, also das sind ja wirklich große Schätze. Die wertvollen Dinge sind nicht mehr hier, sondern wurden als Dauerleihgaben an das Josephinum abgegeben. Ich glaube, dahinter steht, dass dieser Verein vom Personal her nicht ausreichend Ressourcen hätte, das irgendwie kompetent zu bearbeiten. Aber eben, wie der Kollege gesagt hat, 100.000 historische Zeitschriftenbände, die auch massive Schmankerl. Ich habe diese Woche bei einer Führung hergezeigt, das allererste Röntgenbild, das aus medizinischen Zwecken angefertigt wurde, wurde hier im Haus präsentiert und wurde hier in der vereinseigenen Zeitschrift das erste Mal publiziert. Und das können Sie sich also den Zeitschriftenband im Original jederzeit anschauen, genauso wie die Entdeckung der Blutgruppen Karl Landsteiner 1901, hat einen zweiseitigen Text in der Zeitschrift. Dieses Verein, nämlich der Wiener Klinischen Wochenschrift, wurde von der Gesellschaft der Ärzte in Wien publiziert. Dafür bekommt er 29 Jahre später den Nobelpreis. Also das sind schon Besonderheiten.
Das Billroth-Haus, wir haben es schon mehrmals erwähnt, ist der Sitz der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Aber was war eigentlich der ursprüngliche Sinn der Vereinsgründung?
Die Idee dahinter ist, dass sich die Top-Mediziner treffen und sich über neueste Entwicklungen in der Medizin oder neueste Probleme, neueste Entdeckungen auszutauschen. Das zieht ja das an. Jeder, der eine neue Idee oder was Neues entwickelt hat, präsentiert damit seine neue Idee vor den Kollegen in der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Dadurch sammelt sich das so, dass im Laufe der Medizingeschichte alle von Semmelweis angefangen bis über Billroth und Rokitansky, Škoda bis Landsteiner und so weiter hier ihre Pionierarbeiten vorgestellt haben, weil das genau die Funktion des Vereins war. Sigmund Freud auch, ja.
Mir fällt noch zu den Büchersammlungen, ja, eben zwei Punkte ein, die auch nicht unrelevant sind. Einmal quasi, weil eben heuer ein großes Jubiläum ist, 200 Jahre Lancet. Eines der Highlights ist, glaube ich, dass wir von der ersten Ausgabe bis zur aktuellsten Ausgabe des Lancets komplett die Reihe haben.
Vollständige Sammlung.
Das ist schon sehr beeindruckend. Und das Zweite ist, da komme ich wieder zur Gegenwart. Ich habe gesagt, dass wir ca. 100.000 Zeitschriftenbände im Haus lagernd haben und den Großteil natürlich im Keller. Und wenn man weiß, wo das Billroth-Haus liegt, nämlich in der Frankgasse, weiß man auch als Wiener, dass eben die Linie U5 gerade in Planung ist. Das wissen wir seit 2016, weil da hat es die ersten Fundamentserkundungen gegeben. Und da ist man dann draufgekommen, dass ja, das Fundament eben an gewissen Stellen eben noch stabilisiert werden muss. Und dann haben die Wiener Linien beschlossen, quasi, dass das Billroth-Haus, also bei der Frankgasse 8, eben eine Bodenplatte eingezogen werden muss, zumindest was quasi ein Drittel des Grundstücks circa betrifft, ja, also 200 Quadratmeter circa. Und das hatte zur Folge, dass wir ein Drittel der Bücher auslagern mussten und dann wieder rückführen, was natürlich ziemlicher Aufwand war und auch zum Koordinieren. Aber was Positives entstand dadurch, wir haben dadurch eben ein modernes Kompaktanlagensystem erhalten und bringen somit noch mehr Bücher im Keller unter.
Mhm. Erstmals in der Geschichte kein Platz mangelt für die.
Ja, genau.
Der Name Billroth-Haus klingt bei all dem, was wir jetzt bisher gehört haben, eigentlich logisch. Doch es gab seinerzeit auch andere Ideen der Benennung. Welche?
Naja, eigentlich schon von diesem Baukomitee, der der Billroth ja selbst angehörte und sein späterer Nachfolger dann Leopold Dittl, der Urologe, und Leopold Schröter und Anton Löw, der das größte Wiener Privatkrankenhaus der Zeit geleitet hat, die haben ja einige Beschlüsse gefasst, nicht nur, dass dieser Bauergrund hier angekauft wird, sondern dass es Skoda-Haus heißen soll, weil Josef Skoda ja doch eine sehr große Bedeutung hatte, aber das führt vielleicht jetzt zu weit, wurde aber dann nie richtig umgesetzt. Also es ist nie Skoda-Haus außen auf der Fassade gestanden, sondern hatte zunächst nur Gesellschaft der Ärzte in Wien und eben dann zu Ende des Ersten Weltkrieges wird dann Präsident Eiselsberg, ein großer Chirurg und Billroth-Schüler, Präsident dieses Vereins und da tritt die Frage wieder auf, wie nennen wir das Haus und da gibt es quasi eine Abstimmung. Soll es jetzt Billroth-Haus oder Skoda-Haus heißen? Und das geht, aber das ist sicherlich auch zeitbedingt, dass es ganz eindeutig ausfällt, eben ganz eindeutig in Richtung Billroth-Haus aus. Ja. Und seitdem heißt dieses Haus Billroth-Haus.
Vielleicht ein Grund dafür, weil wirklich das Projekt Billroth-Haus während Billroths Amtszeit als Präsident komplett durchgezogen wurde, also vom Kauf des Grundes bis zur Eröffnung. Und er hat es ja eigentlich nicht mehr lange miterlebt, nämlich ist er dann im Februar 1894 verstorben. Ja,
genau.
Und vielleicht war das auch noch ein Beweggrund, warum man es nach ihm benannt hat.
Natürlich. Aber vielleicht ist es heutzutage auch notwendig, der Billroth, um den gab es ja immer wieder eine, wie Sie gesagt haben, Hagiographie, richtig, also eine kultische Verehrung in seiner Nachfolge. Und er wurde auch von bestimmten politischen Kreisen besonders verehrt und das hat ja auch seine Gründe. Also das soll jetzt natürlich keineswegs seine medizinischen Leistungen schmälern, aber es gibt natürlich heute auch ein paar Bedenken. Es gibt von Theodor Billroth auch antisemitische Äußerungen, und zwar sehr frühe, nicht schriftliche, aus 1875, wo er sich eben für eine Begrenzung der Zahl jüdischer Studierender an der Medizinischen Fakultät in Wien ausspricht, mit durchaus massiv abfälligem Wortlaut auch. Und wie sehr selbst er dahinter gestanden ist und in späterer Zeit, ist die eine viel diskutierte Frage. Jedenfalls, da kann man zweigeteilter Meinung sein. Jedenfalls hatte das zur Folge, dass er eben in gewissen deutschnationalen antisemitischen Kreisen ab diesem Zeitpunkt kultisch verehrt wurde. Und das erlebt natürlich im Nationalsozialismus auch einen Höhepunkt, wo dann in dieser Zeit gewisse Jubiläen vor allem fallen, zum Beispiel 50. Todestag Billroths. Und er da also wirklich als der große Bewahrer des Deutschtums in Wien hingestellt wird und ein Genie Goethe gleich. Also da wird der Kult richtig übertrieben. Ich glaube, das muss man auch dazu erwähnen. Ja, es gibt, würde ich sagen, hier auch unter Historikern unterschiedliche Akzentuierungen, wie das zu bewerten ist. Ich möchte gar nicht weitersprechen. Es gibt aber am 11. Oktober hier im Haus ein großes halbtägiges Symposium zur Geschichte des akademischen Antisemitismus. De facto ist die Rolle Theodor Billroths eigentlich der Auslöser für diese Veranstaltung. Da kann man dann mehr hören. Also da sprechen wirklich kompetente Leute, die sich zu diesem Thema wirklich jahrelang intensiv beschäftigt haben.
Meine Herren, danke für das Gespräch.
Danke schon.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.